Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Einmal ist keinmal und deswegen habe ich heute zum zweiten Mal den lieben Patrick Minzen bei mir im Podcast. Er ist Sales Manager bei Brother International und eine prägende Stimme für moderne Vertriebsführung. Seit über einem Jahrzehnt gestaltet er bei Brother den Wandel hin zu individuellen digitalen Kundenlösungen mit einem klaren Fokus auf Menschen, Teams und Kultur. Als Vice President des Bundesverbandes der Vertriebsmanager kennt er die aktuellen Herausforderungen der Branche aus nächster Nähe und setzt sich aktiv für neue Wege in der Führung ein. Besonders spannend seine Erfahrungen im Bereich Aufbau funktionierender Vertrauenskultur, auch dann, wenn Teams nicht am selben Ort arbeiten. Ja, und demnach ist unser heutiges Thema auch, wie gelingt Führung auf Distanz in einer zunehmend remote geprägten Arbeitswelt? Wir sprechen über digitale Vertrauensbildung, die Rolle von Kommunikationstools, neue Anforderungen an Führungskräfte und auch darüber, wie man Nähe schafft, auch wenn das Team weit verstreut ist. Grüß dich, Patrick. Schön, dass du dabei bist.
Grüß dich, Florian. Mein Gott, was für eine Einleitung. Vielen Dank.
Ja, ich habe schön recherchiert. Man muss ja seine Gäste entsprechend, also standesgemäß ankündigen hier, ne?
Hast du das alles von meinem LinkedIn-Profil abgeschrieben oder hast du mittlerweile auch so fancy KI-Tools, die das für dich machen?
Verrat mich doch nicht. Also ich habe mir einen schönen GPT gebaut, das ist ja kein Geheimnis mehr, aber selbst programmiert, wo ich natürlich sage, okay, nach meinen Anforderungen, das, was ich mir vorstelle, auch vom Wording her, such mir mal die Infos, beziehungsweise normalerweise frage ich ja meine Gäste, dass sie ein paar Infos bei der Buchung des Podcast-Termins eingeben. Du hast es jetzt nicht gemacht, weil ich das ja schon hatte. Und ja, natürlich, wir alle nutzen KI. Das ist natürlich eine wahnsinnige Arbeitserleichterung, bevor ich da irgendwas hin und her stammel. Aber eins kann ich zu meiner Ehrenrettung sagen. Ich habe meinen ChatGPT Pro-Account mit wahrscheinlich tausenden Seiten an selbstgeschriebenen Content und Veröffentlichung. Ich habe ja ganz, ganz viele Fachliteratur für meine Seminare früher geschrieben. Das habe ich alles da hochgeladen, sodass es mein Wording und so alles kennt. Da ist schon sehr viel ich drin.
Okay, dennoch spooky, was das mittlerweile so alles über einen findet, ne?
Ja, das ist wahr. Das stimmt. Definitiv. Ich möchte gar nicht mit ChatGPT nach mir mal suchen. Google schmeißt schon mehr als genug aus, weil ich ja schon seit 2002 im Internet sichtbar und aktiv bin, mit meiner ersten Firma damals. Aber das gehört dazu heutzutage, ne?
Richtig, richtig, ja.
Ja, spannendes Thema. Sorry, ich klinge heute so ein bisschen wie ein versoffener Straßenpenner. Ich war nicht irgendwie trinken, bin nicht irgendwo hängen geblieben. Ich bin nur irgendwie super spät gestern von einer sehr spannenden Vertriebsveranstaltung von der Bitkom, wo ich einen Vortrag halten durfte, zurückgekommen und hatte danach noch mehrere Termine. Ich muss jetzt viel trinken heute. Ja, wir hatten ja schon mal letztes Jahr im Podcast über das Thema Videokommunikation im Vertrieb gesprochen, wie ihr das umsetzt, beziehungsweise welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Und dann meintest du, lass uns doch noch über Führung auf Distanz, Remote Work sprechen und zack, war der Podcast schon rum. Das trifft sich jetzt sehr gut, dass wir jetzt einen erneuten Termin haben, denn wir sind gerade in den Vorbesprechungen mit einem großen, namhaften Unternehmen, so viel darf ich zumindest schon sagen, das an mehreren Standorten in Deutschland Studios einrichten möchte. Und eine der Hauptanforderungen war, sie haben standortübergreifende Projekte in ganz Deutschland, wo dann die Projektleitung beispielsweise in Hannover sitzt, Teil der Projektteilnehmerinnen und Teilnehmer in München, die anderen in Stuttgart, und man festgestellt hat, Treffen ist halt nicht möglich über einen längeren Projektzeitraum und mindestens für Kickoffs, für wichtige Milestones wäre es gut, wenn die Projektführung einfach auf vernünftigem Wege mittels Videoschalte mit den Teilnehmern und Teilnehmern sprechen kann. Mhm. Und insofern passt jetzt sehr gut einmal über deine Erfahrung generell, was Remote Work und Führung auf Distanz betrifft, zu sprechen.
Ja, spannend. Spannend, sehr gerne.
Seit wann, also du bist ja schon eine ganze Weile bei Brother und ich weiß ja auch aus unseren Vorbesprechungen, dass du ja auch nicht erst seit gestern remote arbeitest. Wann genau habt ihr denn damit angefangen?
Ja, das ist, mittlerweile hat das Thema natürlich schon einen riesen Rattenschwanz, aber tatsächlich bin ich jetzt seit 15 Jahren dort tätig, wo ich aktuell wirke und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo das Thema ja Remote Work, Webconferencing und Co. noch gar keins war, um ehrlich zu sein. Ne? Und wenn man jetzt denkt, 15 Jahre ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her, das war 2010, wo ich dann da angefangen habe, aber tatsächlich hatten wir da die Situation, dass noch sehr, sehr wenige Partner von uns über Webkonferenzlösungen verfügten. Auch bei uns im Hause selbst war das so ein, ja, du hattest halt irgendwie mal Skype auf dem Notebook oder sowas und wenn du mal wolltest, dann konntest du mal machen. Das war aber nichts, was irgendwie wirklich in den Alltag integriert war. Ne? Also wir haben uns rein per E-Mail, per Telefon ausgetauscht und natürlich auch dadurch, dass es eine Außendienststruktur ist, einen riesen Anteil an persönlichen Besuchen gehabt. Ne? Der Wendepunkt war tatsächlich die Corona-Zeit, wie man sich sicherlich vorstellen kann, weil wir ja in der Corona-Phase natürlich vor der Situation standen, dass wir auf einmal als außendienstlastige Vertriebsgesellschaft quasi an unser Büro, an unser Homeoffice gebunden waren und sehr, sehr viele Partner und Kunden einfach auch nicht mehr besuchen konnten, weil die natürlich ihre Türen zugehalten haben. Ne? Die wollten sich nicht die Infektion ins Haus holen und haben dann dafür gesorgt, dass so wenig Publikumsverkehr wie möglich dort herrscht. Und das hat uns im Außendienst natürlich sehr schwer gemacht. Das heißt, wir mussten dann schauen, wie können wir dem begegnen. Und zu unserem großen Glück ist auf der Gegenseite dann aber auch dieses Umdenken eingesetzt bei den Kunden und Partnern, dass die selbst auch gesagt haben, dann müssen wir jetzt das Thema Webconferencing bei uns in den Häusern vorantreiben. Wir müssen unseren Leuten in der IT, im Einkauf und wo sie alle sitzen, die Möglichkeit geben, sich trotzdem weiterhin mit Geschäftskontakten austauschen zu können. Und so etablierte sich das immer mehr. Und wir haben zeitgleich dann damit auch immer stärker begonnen und konnten dann über diese Möglichkeit des Webconferencings die Corona-Zeit sehr, sehr gut überstehen, möchte ich mal sagen, als Vertriebsaußendienstmitarbeitende, die normalerweise ja draußen sind, vor Ort beim Kunden. Ja.
Das ist natürlich, ja klar, also gewisse Veränderungen funktionieren immer dann am besten, wenn ein gewisser Druck da ist und man keine Alternative hat. Das ist ganz schnell ein Booster hinsichtlich Transformation. Aber spannend ist ja auch, hattest du gesagt, dass du ja ein Team leitest und das ja auch komplett remote machst. Das ist ja nicht so üblich, zumal es ja unabhängig von der Corona-Zeit bei dir auch ist. Ich kann mir das, ich meine, ich habe jetzt nicht viele Angestellte gehabt bisher, muss ich ehrlich sagen. Aber einer unserer Mitarbeiter, unser Grafikdesigner, der hat nur zeitweise bei uns gearbeitet, ansonsten im Homeoffice in Düsseldorf. Ich fand das immer ein bisschen schwierig mit den Absprachen. Und das war in der Corona-Zeit. Also wir haben ganz großartig, richtig gutes Timing. Wir haben im Anfang März 2020 haben wir 3 Leute eingestellt. Juhu, richtig gut. Und ja, wir sind dann damals mit Vollgas nach vorne, statt irgendwie zurückzufahren, haben gesagt, okay, wir investieren jetzt in neue Businessmodelle online. Verstärkt, weil wir damals noch eine Videoagentur hatten und da einfach nicht mehr drehen gehen durften und ähnliches. Und ganz am Anfang haben wir alle zusammen bei uns gesessen. Und dann ist der Kollege Mike, der wohnt ja in Düsseldorf, ist er dann doch wieder von zu Hause aus, hat er dann gearbeitet. Und ich fand es immer super schwer, die Absprachen hinzubekommen, gerade weil wir damals im kreativen Bereich uns ja so oft mit Kleinigkeiten, Details absprechen mussten. Wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Mit Sicherheit natürlich mit viel mehr Struktur, dass man nicht irgendwie alle halbe Stunde wegen der Frage rausgerissen wird. Wie machst du das?
Ja, also es ist definitiv eine Herausforderung. Das kann man schon mal ganz klar vorweg sagen. Also wer jetzt erwartet, dass ich jetzt hier davon schwärme, wie einfach das ist, ein Team remote zu führen, den muss ich leider enttäuschen. Das beansprucht einen schon sehr. Und gerade als das damals anfing, während der Corona-Phase, das war gerade so die Zeit, als ich zwei neue Teams übernommen habe und meine Aufgabe war, diese beiden Teams auch zusammenzuführen, da letzten Endes ein gut funktionierendes Projektteam draus zu formen, die dann mit 10, 12 Leuten in ganz Deutschland und Österreich unterwegs sind und für uns das Projektgeschäft machen. Einige von den Kollegen, die ich dann in mein Team bekommen habe, die kannte ich schon vorher relativ gut, weil wir schon mal in anderen Bereichen zusammengearbeitet haben innerhalb der Firma. Andere wiederum kannte ich eigentlich kaum. Ja, den bin ich vielleicht mal zweimal im Jahr im Flur über den Weg gelaufen, wenn ich dann mal in Frankfurt in der Firma war. Und das war natürlich eine Herausforderung. Den wurde dann mitgeteilt, ihr habt jetzt einen neuen Vorgesetzten und jetzt seht mal zu, dass ihr das gemeinsam auf den richtigen Weg bringt. Und sie hatten nicht mal die Möglichkeit, mich persönlich zu treffen, sich mal mit mir in einen Raum zu setzen, sowohl im Team als auch im One-to-One mal eine Absprache miteinander zu führen, sich kennenzulernen, das war alles nicht möglich. Das fiel weg. Das heißt, das musste ich schon mal von Anfang an remote hinbekommen, musste einen Weg finden, wie ich mit den Leuten auf Spur komme, so dass wir uns auch als Team verstehen und fühlen und dann auch dementsprechend agieren. Und dann natürlich die Zeit danach mit allem, was Personalführung so mit sich bringt, was Projektarbeit so mit sich bringt, das dann ebenfalls in Teilen remote hinzubekommen, wenn man berücksichtigt, dass die Personen, von denen ich spreche, eben über ganz Deutschland und Österreich verteilt sind. Also selbst wenn kein Corona ist, wo wir ja Gott sei Dank raus sind aus der ganzen Situation, habe ich nicht die Möglichkeit, mich permanent mit denen zu treffen. Das heißt, für mich ist das Thema Webconferencing von Anfang an nicht nur ein notwendiges Übel gewesen, sondern ein absolutes Mittel zum Zweck bis heute. Ne? Also ich brauche das, ich muss das haben. Für mich ist das ganz, ganz wichtig. Aber du hast es schon richtig angesprochen. Es gibt bestimmte Themen, die man da einfach auch sehen und beachten muss. Denn der persönliche Austausch, sich direkt gegenüber zu sitzen, miteinander zu sprechen, deutlicher wahrzunehmen, wie fühlt sich der andere, wie reagiert er auf bestimmte Themen, das ist mindestens eingeschränkt, wenn man das per Webkonferenz macht. Ich möchte nicht sagen, dass es vollkommen weg ist, aber es ist eingeschränkt. Du lernst mit der Zeit trotzdem, weil du die Leute ja auf dem Bildschirm siehst, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie denken die gerade, wie reagieren die auf eine gewisse Situation. Du siehst ja die Mimik, aber es fehlt dir trotzdem etwas. Also ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit denen im persönlichen Gespräch zusammensitze, ist das nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn das in so einer Webkonferenzsituation ist, ne? Und gibt es gewisse Herausforderungen, die man aber durchaus meistern kann, wenn man bestimmte Themen berücksichtigt letzten Endes. Ja. Jetzt willst du wissen, welche das sind, wahrscheinlich.
Schön, wenn du die Fragen selber stellst. Da muss ich es nicht machen.
Ich muss ab und zu mal eine Pause machen, weißt du, ich neige dazu, zu lange Sätze und zu viele hintereinander zu schalten und darf ja nicht vergessen, dass du auch noch da bist. Deswegen lass ich dich immer reinspringen.
Dann ist deine Arbeit natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Ich kenne das. Ich bin ja jahrelang von meiner Arbeit gewohnt gewesen. Entweder habe ich alleine im Studio gesessen oder ich habe stundenlange Monologe geführt in meinen Vorlesungen und Seminaren. Als meine Arbeit sich immer mehr in das Vertriebliche in den letzten Jahren verlagert hat, also ich bin jetzt kein hauptberuflicher Vertriebler, aber meine Arbeitnummer ist mittlerweile immer mehr repräsentativ und am Unternehmen arbeiten. Das war am Anfang, als ich mir bewusst machte und zum ersten Mal gehört habe, guck, dass der Redeanteil bei dir nicht die 30% überschreitet, maximal. Wahrscheinlich ist es sogar noch besser, wenn es weniger ist. Das war eine Herausforderung, definitiv.
Gerade wenn du mit Personen per Webkonferenz sprichst, musst du halt darauf achten, dass du nicht zum Alleinunterhalter wirst, ne? Weil dann kannst du irgendwann zugucken, wie auf den kleinen Bildchen am Monitor so die Augen zuklappen, weil du da irgendwie eine Stunde lang Monolog führst. Das funktioniert nicht. Man muss die Leute natürlich mit einbinden, ne? Und muss sie auch aktiv fragen, muss gerade, wenn es eine größere Gruppe in einer Webkonferenz ist, sich auch immer mal jemanden rauspicken und ihn direkt ansprechen zu einem bestimmten Thema, ne? Damit dann da auch was kommt und aus der ganzen Geschichte auch ein Gespräch entsteht und das nicht letzten Endes wie so eine Patrick One-Man-Show wird, als würden die sich das im Fernsehen angucken, ne? Das ist so, so eines der Themen, auf die man achten muss. Aber um da nochmal drauf zurückzukommen, auf den Anfang, wie habe ich das dann damals gemacht? Also was ich mir relativ schnell klar gemacht habe, war, und das fehlt mir tatsächlich auch oft, wenn ich mich mit Menschen über das Thema unterhalte oder auch auf LinkedIn ein bisschen die Diskussion dazu verfolge. Ich habe mir sehr schnell klar gemacht, dass es auch bei Remote-Führung so zwei Ebenen gibt. Ne? Es gibt auf der einen Seite diese Business-Ebene, wo ganz klar Themen und Fakten geklärt werden, die jetzt für das Geschäft wichtig sind. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch in der Remote-Führung natürlich eine persönliche Ebene. Dieses Bedürfnis, sich auch persönlich miteinander auszutauschen, persönliche Informationen miteinander zu besprechen, sich kennenzulernen, abzuchecken, ob man sich sympathisch findet, ob man gemeinsame Interessen hat, ob man irgendwas findet, was einen miteinander verbindet, was dann natürlich auch die Zusammenarbeit angenehmer macht. Dieses Bedürfnis ist da. Und der Fehler, den viele machen, die überwiegend remote führen, ist, dass sie diese persönliche Ebene vollkommen ausklammern. Also wirklich das Webkonferenzthema nur dazu nutzen, die harten Business-Fakten zu klären, aber es nie dazu nutzen, um auch Nähe zum Team zu schaffen. Und das war eines der ersten Dinge, die ich bei uns damals während der Corona-Zeit noch eingeführt habe, dass ich gesagt habe, wir machen ein regelmäßiges Online-Treffen einmal die Woche im Team. Und ich gebe in diesen Treffen auch bewusst Raum für Smalltalk, für Austausch, für sich kennenlernen, für mal erzählen, was habe ich am Wochenende so gemacht. Jeder, der das Bedürfnis danach hatte, sich auch mal ein bisschen kundzutun, ein bisschen was von sich zu erzählen, und das passiert in der Regel auch ganz von alleine, da musst du die Leute nicht so auffordern, da lasse ich den Raum dann auch. Da schreite ich dann nicht ein und sage so, jetzt, was, das ist ja hier Smalltalk, Privatkram, könnt ihr, ruft euch an hinterher, wollen wir hier nicht hören, wir reden jetzt hier über das Projekt und dann ist Feierabend. Nein, ich lasse den Raum bewusst. Weil ich merke, je öfter das passiert, je intensiver das passiert, desto enger werden auch die Verbindungen zwischen den einzelnen Personen im Team, desto höher wird auch dieses Trust-Level, was dadurch entsteht, und desto besser funktioniert natürlich dann auch abseits der Team-Webkonferenzen die Zusammenarbeit. Die rufen sich dann nämlich auch untereinander an, erzählen sich was, weil sie sich kennen, weil sie sich sympathisch finden. Und das ist ja so mein ureigenes Interesse, ne? Dass ich, obwohl wir alle als Einzelkämpfer da draußen unterwegs sind und die Distanz zum nächsten Kollegen im Team irgendwie ein paar hundert Kilometer sind, möchte ich, dass wir uns als Team verstehen und dass wir ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln, das dazu führt, dass jeder bereit ist, am gleichen Strang zu ziehen und das gemeinsame Ziel zu verfolgen. Das ist letzten Endes der Sinn der Sache. Und das schaffe ich nur, wenn die Leute auch Bock haben, sich gegenseitig zu unterstützen und miteinander am gleichen Strang zu ziehen. Ja, also du musst aufpassen, dass du diese Einzelkämpfermentalität, die oft im Vertriebsaußendienst herrscht, nicht förderst, sondern dass du eher das Teamgefühl förderst und dazu übergehst, dass sie verstehen, wenn wir das gemeinsam machen, uns gegenseitig unterstützen, dann funktioniert das auch. Und das führt dann dazu, dass so positive Dinge passieren, wie dass die sich bei Vertretungssituationen, wenn jemand krank ist oder im Urlaub ist, ganz selbstverständlich miteinander absprechen, wer macht das. Dass ohne zu murren dann auch gesagt wird, kein Problem, du bist nächste Woche, zwei Wochen im Urlaub, ich übernehme deine Kunden, deine Themen, setz mich in den Verteiler rein, machen wir alles. Vielleicht kannst du mich nächstes Mal unterstützen, wenn ich dann nicht da bin. Ja, also da habe ich noch nie ein Thema gehabt, dass mich einer angerufen hat und gesagt hat, nee, das ist mir aber zu viel, habe ich keinen Bock drauf. Jetzt geht der in Urlaub, jetzt muss ich das auch noch mitmachen. Will ich nicht. Nein, es ist wirklich das Verständnis da, wir machen das hier gemeinsam. Auch wenn jeder selbst in seinem Gebiet für sich und seine Themen verantwortlich ist, ist dieses, dieses Teamgefühl halt da, und das wird auch gelebt, ne? Und das kannst du über Webconferencing auch aufbauen, wenn du den Menschen den Raum gibst, sich auch kennenzulernen. Und das war damals eines der wichtigsten Learnings eigentlich, die ich in dieser Zeit gezogen habe.
Mir fällt gerade ein ganz banales, eigentlich sehr hartes Thema, also faktenbasiertes Thema an. Und zwar natürlich brauchst du dann auch die Möglichkeit, dass man sich auch jedes Mal im Call sieht. Also ich habe Erfahrungsberichte aus anderen Unternehmen gehört, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann gerne mal so mitten in so einem Call mal die Kamera ausmachen und nicht mehr anmachen. Das ist die eine Nummer. Und die andere Nummer ist natürlich gerade, wo du sagtest, die Nähe zu schaffen, ist natürlich auch ganz wichtig, dass man seine Gegenüber auch vernünftig sieht.
Ja.
Also, dass man auch drauf achtet, die technische Seite ist die eine Richtung, ne, ob da jetzt das Unternehmen dann entsprechend, man muss ja auch keine High-End-Kameras und so haben, mittlerweile Laptops haben ja so für einfache Calls auch schon immer bessere Kameras, aber dass man da auch, sag mal, als derjenige, der da in charge ist, die Leute auch sensibilisiert, dass sie halt darauf achten, dass man halt möglichst nahe kommunizieren kann durch die gute Qualität. Ich gehe mal davon aus, so wie ich dich kenne, hast du da schon Wert drauf gelegt, aber vielleicht hast du auch schon andere Erfahrungen gemacht.
Naja, also Wert drauf gelegt, ja, definitiv, weil ich selbst auch angenehm finde, die Person zu sehen, mit der ich spreche, ganz klar. Ich fände das jetzt auch befremdlich, wenn ich dich hier nicht sehen könnte bei der Podcast-Aufnahme. Es wäre sicherlich möglich, man telefoniert ja auch mal mit dem Handy und das geht, aber es ist angenehmer, sein Gegenüber zu sehen. Ich habe damals versucht, denen klarzumachen, und es hat auch funktioniert, dass das was mit gegenseitiger Wertschätzung zu tun hat. Ne? Also da geht es nicht darum, dass ich als Chef das anweise und sage, jetzt ist hier Arbeitsanweisung, alle müssen die Kamera anmachen, sondern ich habe die einfach, wenn ich solche Situationen hatte, im One-to-One einfach auch mal ganz klar gefragt, wie fühlst du dich denn, wenn du in so einer Webkonferenz mit mir bist und ich mache dann einfach die Kamera aus und vielleicht hörst du dann im Hintergrund noch, dass ich da irgendwo rumwusele oder so und dass ich gar nicht so richtig bei der Sache bin, während du mir was Wichtiges erzählen willst, ist komisch. Das macht man nicht. Mhm. Also wir terminieren Webkonferenzen, die wir haben, früh genug. Jeder weiß, wann dieser Termin stattfindet. Und es hat was mit Wertschätzung zu tun, dass man sich dann auch die Zeit nimmt, voll bei der Sache sein zu können, die Kamera einzuschalten und den Personen auch ins Gesicht zu schauen. Es gibt zwei Ausnahmen, die ich definitiv mache. Da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Das eine ist, wenn wir eine Veranstaltung aufzeichnen und jemand sagt, ich fühle mich damit unwohl, ich möchte das nicht, dass ich da permanent gefilmt und aufgezeichnet werde und dann wird dieses Meeting vielleicht bei uns im Learning- und Development-Bereich hochgeladen und man kann sich das die nächsten 10 Jahre noch angucken und kann dann eine Stunde lang mein Gesicht beobachten. Das möchte ich nicht, fühle ich mich unwohl mit. Dann haben die Personen natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, bei einer Aufzeichnung mache ich jetzt mal meine Kamera aus, ist mir unangenehm. Ist okay für mich. Und das Zweite ist, wenn Sie tatsächlich mal aus dem Auto teilnehmen. Man verwendet ja so Webconferencing auch manchmal wie so eine Art Telefonkonferenz. Ne? Dann telefonieren wir Außendienstmitarbeiter auch im Auto während der Fahrt über die Freisprecheinrichtung. Das geht auch mit Teams zum Beispiel, sicherlich auch mit Skype und anderen Lösungen. Und da müssen Sie die Kamera nicht anmachen und da müssen Sie sich auch nicht die Kamerabilder auf dem Handy angucken, um Gottes Willen. Da gehört der Blick auf die Straße. Da reicht es mir dann auch, wenn ich sicher sein kann, dass die uns verstehen und dass wir sie verstehen. Ja, das ist dann okay. Aber wenn wir in einer Homeoffice-Situation beispielsweise sind, alle wissen seit 3 Wochen, dieser Termin findet statt, dann freue ich mich schon, wenn wir wertschätzend miteinander umgehen und auch alle die Kamera einschalten. Ja.
Ist gerade zwar ein Gedanke, der ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber trotzdem auch beim Thema Wertschätzung und Vertrieb ansetzt. Interessant war für mich gestern bei der Bitkom-Veranstaltung, da ging es um das Thema Hybrid Selling im Allgemeinen und da war ein Vortrag, der ging auch tief rein in das Thema Verkaufspsychologie und. Und die Überschrift war: Wichtigste Währung im Vertrieb, Vertrauen. Mhm. Also natürlich in der Mitarbeiterführung ist Vertrauen wichtig. Aber ich habe auch immer mehr aus meiner 25-jährigen unternehmerischen Erfahrung, ohne dass ich jetzt hauptberuflicher Vertriebler bin, auch die Essenz gewonnen, dass das Wichtigste in der Zusammenarbeit und auch im Erstkontakt ist, möglichst schnell Vertrauen aufzubauen. Und da ist witzigerweise auch ein Wort gefallen, was ich immer nutze und was du auch gerade mehrfach erwähnt hast, und das ist Wertschätzung. Wertschätzung gegenüber meinen Gesprächspartnern, und ich finde, das ist insbesondere dann wichtig, wenn man digital kommuniziert. Da ist mir nicht gerade was eingefallen, was ich von einigen Vertriebsmitarbeitern von Unternehmen gehört habe. Gerade in etwas konservativeren Branchen, Maschinenbau oder auch andere Bereiche, sind mir da gerade hauptsächlich Maschinenbau im Kopf, wo Leute dann im Gespräch entweder die Kamera gar nicht erst anmachen oder mittendrin einfach ausmachen. Mhm. Das finde ich schon ganz schön hart. Hast du sowas auch schon mal erlebt?
Ja, natürlich erlebt man das, ne? Das sind erstmal befremdliche Situationen. Also dieses gar nicht erst anmachen ist eine Situation, wo ich dann auch mal reinfrage, funktioniert deine Kamera gerade nicht? Wäre es dir möglich, die vielleicht anzumachen? Es ist angenehmer für uns alle, wenn wir uns sehen. Wenn sie mittendrin ausgeht, gehe ich in der Regel davon aus, dass irgendetwas ja gerade vorgefallen ist oder sowas, wo man jetzt mal eben kurz das Bild wegmacht. Ja, es kann ja sein, dass man doch mal schnell zur Toilette muss oder irgendwas, ja, solche Themen. Das ist dann auch okay in der also wir machen das im Team so, dass die Kollegen dann kurz in den Chat schreiben, oh, ich muss mal ganz schnell runter, da klingelt's an der Tür, oder sorry, ich muss mal kurz wohin, ich bin gleich wieder da. Dann ist das auch okay. Wenn das natürlich einfach so passiert, mitten im Gespräch, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt gerade unterhalten und jetzt machst du plötzlich die Kamera aus und dann bin ich natürlich erstmal perplex und denke mir, hä, was ist jetzt los? Ist er jetzt weg? Funktioniert irgendwas nicht? Mhm. Das macht man nicht, richtig. Also da sollte man schon als Teilnehmer in so einer Webkonferenz auch darauf achten, dass man die anderen Teilnehmenden da nicht irritiert durch so ein Verhalten. Ne? Das ist ganz klar. Aber das Thema Vertrauen, was du eben noch angesprochen hast, ist auch ganz interessant. Also was ich immer total spannend finde, ist, dass wir, das erlebe ich auch auf LinkedIn ganz oft, dass wir ja immer so Attribute nennen, die so typisch für den Sales sind. Zum Beispiel gute Zusammenarbeit funktioniert ja nur mit Vertrauen und so weiter. Man muss sich mal klar machen, wir müssen das gar nicht so hart trennen. Das ist alles, sind alles Themen, die zwischen menschlicher Interaktion immer Voraussetzung sind. Also ich kann auch in meinem Privatleben, ob es Freunde sind, ob es Familie ist, ob es Bekannte sind, die ich irgendwie kennenlerne, ich kann mich nur wohlfühlen in einer Interaktion mit denen, wenn ich denen vertraue. Ja, das heißt, dieses Vertrauen muss sich erstmal aufbauen und irgendwann merkt man, okay, mit dem kann ich es machen und dann kommt man auch gut miteinander klar und kann auch locker miteinander agieren. Nichts anderes ist es im Vertrieb und nichts anderes ist es auch in der Vertriebsführung. Und häufig fragen Menschen, gerade wenn es um das Thema Führung geht, wie schaffe ich denn Vertrauen? Ja, muss ich da jetzt viel von mir privat erzählen, dass die merken, oh, der öffnet sich ja mir gegenüber, jetzt vertraue ich dem, oder wie mache ich das? Der einfachste Weg tatsächlich, mit Menschen Vertrauen zu bilden, ist das Thema Zutrauen. Das heißt, du zeigst als Führungskraft deinen Leuten, dass du ihnen zutraust, zu tun, was ihre Verantwortung ist. Ja? Du lässt die Leute erstmal machen. Du lässt die Leute entscheiden. Du sagst ihnen, mach du einen Vorschlag. Wie würdest du das machen? Und dann gucken wir das zusammen an. Gib ihnen das Gefühl, dass sie die Kontrolle über das haben, was sie machen, und signalisiere ihnen damit, dass du ihnen schon mal 100% Vertrauensvorschuss gibst. Und so mache ich es immer. Wenn ich mit Leuten zusammenkomme, wenn ich die neu kennenlerne, ich bin immer so getaktet, dass ich sage, okay, jeder, der mit mir in eine soziale Interaktion geht, egal ob es im Arbeitsumfeld oder privat ist, kriegt von mir erstmal 100% Vertrauensvorschuss. So. Und wenn das nicht missbraucht wird, das Vertrauen, dann bleibt es auch dabei. Ja. Und in der Führungssituation, wie gesagt, gebe ich maximales Zutrauen, lass die Leute machen, zeige ihnen, dass ich der Meinung bin, dass sie das können, was sie tun, und dass ich darauf vertraue, dass sie das gut tun. Und wenn irgendwo Unsicherheiten da sind, kann man ja miteinander sprechen. Dann gebe ich gerne auch meine Einschätzung damit rein. Es gibt ja gerade so in zwischenmenschlichen Beziehungen gibt's ja auch so eine Regel, die viele nicht beachten. Man sollte möglichst auf ungefragte Ratschläge verzichten. Weil das ist immer so ein Thema, das suggeriert Misstrauen. Wenn ich also nicht nur in einer Mitarbeitersituation, sondern auch zu Hause beispielsweise, bei meinen Kindern oder bei meiner Frau oder wo auch immer, wenn ich da permanent hingehe und denen sage, was ich meine, wie sie etwas tun sollten, dann suggeriere ich damit, dass ich ihnen nicht vertraue, dass sie das aus eigener Kraft können. Und das hemmt Vertrauen. Das heißt, von daher, Zutrauen ist ein ganz wichtiges Thema, und das spielt in ganz viele Themen rein. Zutrauen im Hinblick darauf, dass sie ihr Geschäft auch per Webkonferenz ordentlich machen können. Zutrauen im Hinblick darauf, dass sie ihre Homeoffice-Tage effizient nehmen und die Homeoffice-Möglichkeit nicht nutzen, um nur zu Hause rumzusitzen, wie das manchen, die regelmäßig Homeoffice machen, gerne mal vorgeworfen wird. Das gehört alles mit dazu. Ne? Natürlich hat man als Vorgesetzter immer ein Auge darauf, dass das auch alles vernünftig funktioniert. Und natürlich gibt es auch einen Punkt, wenn man merkt, das kippt irgendwo, da wird vielleicht das Zutrauen, was ich gebe, nicht so genutzt, wie ich mir das gewünscht hätte, dann muss man auch mal reingehen und mal drüber sprechen. Aber in der Regel funktioniert das tatsächlich sehr, sehr gut. Und das ist gerade in der Remote-Führung extrem wichtig. Du kannst als Vorgesetzter nicht überall deine Hände im Spiel haben. Du kannst nicht alles kontrollieren. Du kannst nicht alles selbst entscheiden. Du hast nicht auf alles Einfluss. Die Leute sitzen nicht mit dir in einem großen Büro und du kriegst jedes Telefonat mit, jede E-Mail und weißt, wie und über was die mit den Kunden sprechen. Du musst dieses Zutrauen geben, dass du sagst, ich vertraue euch, dass ihr das vernünftig macht. Ja, und das trägt ganz, ganz stark dazu bei, dass so eine Remote-Führung gut funktionieren kann.
Was glaubst du? Ich meine, du machst es jetzt eine ganze Weile schon und mit entsprechend Erfahrung und Erfolg. Was glaubst du? Kannst du sagen, dass die Reibungsverluste, die ja logischerweise, weil man nicht zusammenarbeitet an einem Ort, dass man die auf komplett null runterfahren kann? Also ich sag mal, es ist, ich wie gesagt, ich habe es ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr habe ich es gemacht mit einer Person. Das war schon echt eine Herausforderung, fand ich. Nun bin ich jetzt auch nicht großartig als Führungskraft oder so vorher in Charge gewesen, hatte auch nicht die Erfahrung. Und war auch eine besondere Situation, aber ich hatte immer das Gefühl, die Effizienz hat drunter gelitten. Auch wenn ich ihm voll vertraut habe, ist einer meiner drei besten Freunde, also überhaupt kein Misstrauen. Aber es ist halt einfacher, sich mal kurz hinzusetzen und das abzusprechen, gerade so bei kreativer Arbeit damals. Meinst du, man kann die, ich will nicht Effizienzverluste sagen, ich will es ja nicht negativ behaften, weil es ist ja per se, bringt es ja gewisse Herausforderungen mit sich. Meinst du, man kann durch Erfahrung und entsprechende Methodik oder Prozesse das nahezu auf null runterfahren oder bleibt halt immer so ein bisschen Verlust, den man dann einfach durch effizientere Arbeit oder wie auch immer kompensieren muss?
Also ich glaube nicht, dass man das auf null runterfahren kann. Ja, da muss man, glaube ich, mit leben, gerade in so Remote-Strukturen, dass es auch dass die Gefahr größer ist, dass es zu Reibungsverlusten kommt, dass es zu Missverständnissen kommt, dass vielleicht Dinge passieren, die man eigentlich anders gemeint hat, die man gerne anders gesehen hätte. Ich glaube, wichtig ist es, dass man in so gerade in einer Remote-Führung so ein bisschen auch Leitplanken absteckt, ne? Dass man mit seinen Leuten genau darüber spricht, bis zu welchem Maß möchte ich auch wirklich gerne, dass du das selbst entscheidest, dass du da in der Aufgabe wächst, dass du selbst einen Weg findest, wie du das Ganze machst. Aber Klammer auf, ich bin immer für dich da, wenn da irgendwie doch Unsicherheiten sind oder so, ruf mich an, es gibt keine blöden Fragen oder so. Wir sprechen dann darüber, tauschen uns aus und dann finden wir darüber einen Weg, Klammer zu. Aber es wird trotzdem immer mal Situationen geben, wo dann etwas nicht hundertprozentig funktioniert, wo es vielleicht in einer direkten persönlichen Absprache besser geklappt hätte. Ja, das ist ja das, was wir auch eingangs besprochen haben. Den größten Verlust, den du im Bereich Webconferencing hast, ist, dass du kein hundertprozentiges Gefühl dafür haben kannst, wie dein Gegenüber dich jetzt tatsächlich wahrnimmt, versteht, wie er fühlt, wie er darüber denkt, wenn er den Mund nicht aufmacht und nicht offen sagt, ich hatte jetzt gerade das Gefühl, du möchtest das so und so, habe ich das richtig verstanden? So dass du dann die Möglichkeit hast zu sagen, nee, oh sorry, da habe ich mich wohl irgendwie, hast du jetzt falsch gedeutet, weil ich jetzt vielleicht gerade nicht gelächelt habe an dem Punkt, aber ich habe es jetzt trotzdem so gemeint. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Aber da muss man eben so eine Art Netz und doppelten Boden schaffen irgendwo, dass man sich miteinander abspricht, was tun wir denn, wenn Fall X eintritt, wie gehen wir dann damit um? Das Wichtigste ist natürlich, dass wir dann in die Kommunikation gehen, ne? Dass wir miteinander sprechen, dass derjenige auch anruft und sagt, mir ist da jetzt was passiert, das war so, glaube ich, nicht gedacht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Kohlen da aus dem Feuer holen. Ne? Und auch das hat natürlich viel mit Vertrauen in die Führungskraft zu tun. Dass ich keine Angst habe, auch mal zuzugeben, dass mir was durchgerutscht ist, dass was schiefgegangen ist, dass wir vielleicht nochmal mit dem Kunden sprechen müssen, weil die Zusage, die ich gemacht habe, kann ich eventuell jetzt doch nicht so einhalten, wie ich es eigentlich vorhatte. Da muss man dann offen miteinander umgehen. Da habe ich aber in der Vergangenheit, muss ich sagen, bei mir im Team echt nur positive Erfahrungen gemacht. Das funktioniert sehr gut. Wir sind da sehr offen und direkt miteinander. Und ich glaube, dass ich es auch geschafft habe, bei uns so eine Mentalität zu kultivieren, die darauf hinweist, dass Fehler erlaubt sind und dass es wichtig ist, dann einfach darüber zu sprechen, daraus zu lernen und zu gucken, wie wir gemeinsam Fehler dann auch in Zukunft vermeiden können. Ja, das funktioniert. Aber ich gebe dir recht, wenn wir vor Ort in einem Teammeeting zusammensitzen, in einem Meetingraum einen ganzen Tag, da entstehen tatsächlich nochmal viel intensivere, viel tiefere Gespräche, viel detailliertere Gespräche mit einem deutlich höheren Erkenntnisgewinn. Das ist einfach so. Es bleibt beim Webconferencing auch immer ein bisschen was auf der Strecke.
Ja, interessant. Wie gesagt, für mich sowieso spannende neue Einblicke, da ich in dem ja gar nicht so drin bin. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, die ich stellen wollte. Das ist der Klassiker, so, ne? Volle Kanne daneben gegriffen. Egal, die kommen wir wahrscheinlich noch. Vielleicht zum Ende jetzt ein kleiner Themenschwenk. Auch so mit den Impressionen vom gestrigen Tag bei mir im Hinterkopf. Welche Veränderungen siehst du gerade hinsichtlich? Weil ich fand das sehr spannend. Gestern hat eine Referentin gesagt, so in einem Nebensatz, über Neuerungen, was jetzt alles so kommt. Da waren ein paar Themen dabei, die sagten mir jetzt gar nichts. Neuerungen im Vertrieb. Was jetzt kommt an Tools. Und dann sagte sie nebenbei, ja, und wir hatten in der Corona-Zeit das Thema Video. Das ist ja mittlerweile, war auch so ein Hype, ist ja auch vorbei. Und ich wollte aufschreien, wie bitte, vorbei? Er hat ja noch gar nicht mal angefangen in Deutschland. Und später in Gesprächen kam dann auch so, naja, also das macht man ja so nicht. Natürlich, der Klassiker bei meinem Vortrag, haben sie dann alle geguckt. Hat mich sehr gefreut. Es kamen Haufen Leute auf mich zu, haben Fragen gestellt danach, weil es ein völlig neuer Aspekt für sie war, wo ich dann mal wieder gesehen habe, klar, wenn man nur die klassische Videokonferenz im Vertrieb kennt, die einem oktroyiert wurde durch Corona, dann hat man natürlich das Gefühl, das ist vorbei. Und eine Aussage war halt auch, das wird immer weniger von Kunden akzeptiert und die Kunden fordern immer mehr das persönliche Treffen. Das war eine Aussage von einem Vertriebsabteilungsleiter, ich glaube sogar Geschäftsführer von einem Unternehmen. So, das könnte er jetzt mit ziemlich großer Gewissheit sagen, wo ich nur innerlich dachte, okay, ich bin jetzt nicht so der Crack in der Vertriebsszene. Ich höre aber immer wieder von unseren Kunden, und da ist ja Vertrieb ist ja ein ganz großes Thema, sonst würde ich ja im Podcast nicht darüber reden, wenn es um Thema Videokommunikation geht. Und immer mehr Unternehmen sagen mir, das Thema ist nicht weg. Im Gegenteil, wir wollen es ausbauen und die Kunden sind glücklich, dass ein Teil der Touchpoints in der Customer Journey nur noch über Video stattfindet. Ja. Was sind deine Erfahrungen dahin?
Also, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Auch wieder typisch. Auch wieder ein Thema, was ich auch häufig auf LinkedIn sehe. Wir neigen viel zu oft dazu, in Entweder-Oder zu denken. Wenn ich über so ein Thema spreche, dann wird mir immer sofort entgegengeworfen, ja, aber du kannst doch nicht im Außendienst jetzt nur noch deine Kunden per Webkonferenz betreuen. Nee, machen wir ja auch nicht. Ja?
Wer sagt das denn?
Das ist ja überhaupt nicht das Thema. Es stimmt absolut. Ich habe auch neulich erst an einem Vortrag teilgenommen, das auch mit wissenschaftlichen Studien belegt war. Das war sehr interessant. Es stimmt absolut, dass der Trend wieder sehr, sehr stark dahin geht, dass der zwischenmenschliche Kontakt bei Verkaufsvorgängen, ja, also bei vertrieblichen Vorgängen, wieder deutlich stärker geschätzt wird, als es in den letzten 10 Jahren vielleicht war. Es hat auch viel damit zu tun, dass die Leute online ganz schön zugeballert werden, dass viele verwirrt sind, nicht mehr genau wissen, was ist eigentlich genau das Richtige für mich. Jeder fühlt sich an jeder Ecke übers Ohr gehauen. Man sehnt sich wieder danach, einen vertrauensvollen, menschlichen Kontakt vor sich zu haben, den man kennt, den man einschätzen kann, wo man sagen kann, mit dem mache ich das, dem vertraue ich. Der haut mich nicht übers Ohr, das ist ein feiner Kerl, der sagt mir auch mal, wenn was nicht das Richtige für mich ist, mit dem will ich Business machen. Da geht der Trend ganz klar wieder hin. Das ist auch ein Grund dafür, warum ich fest davon überzeugt bin, dass der Vertriebsaußendienst in Zukunft stärker gefragt sein wird denn je, weil die direkten Kundenbesuche, dieses People-Business, dieses Vertrauen bilden, dieses Netzwerken, ist einfach ein Riesenthema, was Gott sei Dank nicht an Gewicht verliert, sondern eher zunimmt. Aber das Thema Webconferencing ist eine unglaublich wichtige Ergänzung für unser Business. Unglaublich wichtig, weil sie uns effizienter macht. Deutlich effizienter. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich selbst noch im Account Management war, wo ich für eine Stunde Meeting von Hannover nach München gefahren bin mit dem Auto, mit dem Diesel damals noch, der hat noch 1200 Kilometer Reichweite gehabt, bin da runtergekesselt, habe eine Stunde Meeting mit dem gemacht, habe dann noch übernachtet, weil ich sonst über meine Reisezeit gekommen wäre, auch im Außendienst müssen wir darauf achten, wie lange wir hinterm Steuer sitzen, und bin dann nächsten Tag wieder zurück nach Hannover gefahren. Das heißt, ich habe mir 2 Arbeitstage im Auto an die Backe geklebt für eine Stunde Termin. Ja, kann sich mal lohnen, wenn es um einen Millionendeal geht, gar keine Frage. Aber wenn du das immer so machst, weil du keine Webkonferenzlösung zur Verfügung hast, muss man die Effizienz schon in Frage stellen. Und es geht dabei auch um das Thema Unternehmensressourcen, um das Thema Umweltressourcen. Das spielt da alles mit rein. Das darf man nicht vergessen. Wir haben heute die Möglichkeit, kurze, knackige Absprachen mit unseren Kunden sehr, sehr schnell und komfortabel per Webkonferenz abzuhalten. Wir können eine Präsentation zeigen, wir können ein Video zeigen, wir sehen unsere Gesichter, wir können uns miteinander abstimmen, jeder kann die Dateien teilen und sogar gleichzeitig drin arbeiten, die jetzt gerade wichtig sind. Halbe Stunde, Stunde ist das Meeting erledigt. Und ich erlebe ganz, ganz viele Kunden, die von sich aus auch dieses Effizienzdenken haben und mich anschreiben und sagen, Mensch Patrick, brauchst nicht extra von Hannover jetzt hier nach Leipzig kommen, um das zu klären. Ich habe nur mal kurz eine Frage, dauert vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, dann haben wir das geklärt, lass uns mal eine Teams machen. So, das ersetzt aber natürlich nicht den persönlichen Kontakt. Natürlich haben wir dann trotzdem immer mal wieder Meetings, wo wir uns vor Ort treffen, wo wir abends gemeinsam essen gehen, wo wir was Schönes zusammen unternehmen, um einfach diese Bindung auch nicht zu verlieren. Aber wenn es um den Business-Alltag geht, wo die Kunden 50.000 andere Themen haben, mein Team noch 50.000 andere Themen hat und wir brauchen nur mal kurz eine professionelle, visuell unterstützte Absprache, sind Webkonferenzen perfekt. Und deswegen glaube ich, dass diese Symbiose aus vor Ort besuchen, persönlichem Kontakt und Webkonferencing in Bereichen, wo es mal schnell gehen muss, wo es effizient sein muss, wo es einfach schön ist, sich dabei auch zu sehen, dass das Hand in Hand gehen wird in Zukunft. Also ich kann mir in unserem Team, wir sind auch sehr projektlastig, nicht mehr vorstellen, ohne Webkonferenzlösungen zu arbeiten. Mhm. Das bringt uns wirklich voran, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Aber abschließend gesagt, ich kenne die Perspektive der Dame natürlich nicht, die das gestern erzählt hat. Vielleicht hat die ganz andere Erfahrungen gemacht. Bei uns, unseren Kunden und in meinem Team geht es allerdings in die Richtung, die ich gerade beschrieben habe.
Mhm. Kann ich, also von unseren Kunden, klar, ich meine, unsere Kunden sind ja Menschen, die sich mit dem Thema richtig auseinandersetzen oder noch mehr auseinandersetzen wollen. Aber ich habe noch einen anderen Aspekt, weil wir eben das Thema Vertrauen hatten, den ich unheimlich spannend finde in der zwischenmenschlichen Kommunikation und halt auch im Beziehungsaufbau. Ich erlebe das zum einen, dass durch LinkedIn eine ganz andere Art von Kommunikation und Kennenlernen möglich ist im Vorfeld. Also ich habe gestern jemanden getroffen, ich kenne ihn nicht, also ich habe ihn noch nie gesehen, der kam direkt auf mich zu, arbeitet beim Unternehmen, mit dem ich peripher zu tun hatte, aber der kannte mich von einer Online-Konferenz, von LinkedIn, sonst was, kam direkt und war so richtig herzlich, weil er kannte mich halt schon, ne, durch meine Präsenz. Das ist die eine Sache, das andere ist, ich habe sehr häufig gerade Netzwerkkontakte, die ich über LinkedIn kennengelernt habe. Man hat dann mal ein Jahr geschrieben, sonst was. Und dann trifft man sich auf irgendeinem Event. Du steigst nicht mehr beim Beschnuppern ein. Du steigst viel, viel tiefer ein. Und das Gleiche erlebe ich auch mit Kunden, die mich über LinkedIn kennengelernt haben, vielleicht auch mal einen Livestream gesehen haben, ein Webinar von mir. Die steigen viel tiefer bei mir ein. Und genau das Gleiche erlebe ich auch von unseren Kunden, auch mit meinen Kunden. Wir haben Kunden berichtet, wo wir die Sales-Abteilung fit gemacht haben, Thema Video, auch kleine Sales-Videoplätze eingerichtet haben. Die sagen, es ist so krass, dass beim Erstkontakt mit neuen Kunden ich überhaupt keine Icebreaker-Fragen oder irgendwelche also ins Gespräch reinkommen und die so ein bisschen knacken, dass man so ein bisschen das Eis gebrauche ich nicht mehr. Weil die Rückmeldung ist immer, wie geil ist das denn? Was habt ihr denn für ein Setup? Dabei ist das gute Webcam, ein bisschen Licht, im Prinzip das, was du auch hast, ein Podcast-Mikrofon, aber das ist ja weit weg vom Standard in Vertriebsabteilungen. Und da sagten mir zwei Vertriebsmitarbeiter letztens wieder, das ist so genial, dass die Leute direkt auf einem ganz anderen, du merkst sofort, Vertrauenslevel mit dir sind. Und die sagen das auch. Also der eine hat gesagt, einen Tag, nachdem wir seinen Arbeitsplatz eingerichtet haben, erste Gespräch, neuer Kundenkontakt, sagt, die erste Viertelstunde war gegessen, der war einfach völlig fertig und da fielen Sätze wie, das finde ich total wertschätzend, dass ihr darauf Wert legt, dass ihr euch mir gegenüber vernünftig präsentiert und das war eine ganz andere Vertrauensbasis. Er sagte danach, als es ums Business ging, konnte ich ganz anders mit dem reden. Also ich musste gar nicht irgendwie in Worte fassen, dass wir als Unternehmen professionell sind, dass wir seriös sind, dass wir gute Qualität liefern. Du hast direkt gemerkt, das war bei dem schon insofern ganz schnell gesetzt, nicht zu 100%, aber auf einem ganz anderen Level, weil er gesehen hat, ey, die legen Wert auf eine gute Videokommunikation im Webconferencing-Kontakt. Und das ist, was ich auch persönlich erlebe, wenn du damit startest. Und da gebe ich dir absolut recht. Auch da wieder, ich bin ja kein Vertriebler, kein Außendienstler, aber ich habe andauernd mit Menschen zu tun, die da seit teilweise Jahrzehnten drin sind. Und da gibt es viele, die sagen, da wird sich einiges ändern in Zukunft, auch aus Effizienzgründen. Da fiel mir ein Spruch, den kann ich gar nicht. Die Kaffee- und Keksfahrten müssen halt ausfallen zukünftig. Die kosten zu viel Geld. Mhm. Dass da die Vorqualifizierung gerade bei neuen Kunden natürlich über eine Videokonferenz viel besser funktioniert, als wenn du die nur anrufst, weil du dann auf einem ganz anderen Level einsteigst. Und wenn du dann vor Ort bist, das sage ich auch immer aus meiner eigenen Erfahrung, guck mal, wenn du für eine Vorqualifizierung bis zu einem gewissen Punkt über Webconferencing machst und du fährst dann hin, die Qualität dieses Termins, weil ich mach's genauso seit Jahren, ist eine ganz, ganz andere. Mhm, da ist nichts mit beschnuppern und erstmal gucken und so ne, auf Eiern laufen, gucken, wer beäugt mich jetzt, der Kunde? Nein, das ist alles schon gegessen.
Ja, natürlich.
Das verstehen viele nicht.
Weil man halt das Gefühl hat, man kennt sich schon. Jetzt werden wieder viele aufschreien, kennen, das ist doch kein Kennen, wenn ich mal kurz 10 Minuten per Webkonferenz mit irgendwem gesprochen habe. Natürlich. Kennen geht tiefer, ne? Kennen ist dann auch das, was auf persönlicher Ebene stattfindet. Aber es ist
ja, doch, aber ganz es kurz, ist so, ich will mal ganz kurz frech reingrätschen. Da sollte sich jeder mal fragen, wenn er einen neuen Kontakt online oder per Mail oder irgendwie kennenlernt, sollte sich mal jeder fragen, wer geht dann hin und googelt die Person?
Mhm. Ja, ja.
Das ist ich würde sagen, das machen 90%, ja, um Gesicht zu haben, vielleicht auch ein paar Fotos. Ja. Wer ist das eigentlich? Ja. Wie ist der Background? Und wie viele Leute machen mittlerweile in Geschäftsbeziehungen vollautomatisch, übertrieben gesagt, einen Background-Check, um mal zu wissen, okay, mit wem telefoniere ich denn da?
Genau. Und darauf wollte ich auch gerade hinaus. Ne? Das ist halt, das ist wahrscheinlich so ein psychologisches Thema auch. Wir fühlen uns einfach besser dabei, wenn wir den, zu dem wir morgen hinfahren, schon mal gesehen haben. Ja, und in der Vergangenheit haben wir das dann tatsächlich so gemacht, dass wir den halt gegoogelt haben, dass wir mal aufs LinkedIn-Profil geguckt haben oder so, gehofft haben, dass wir da ein Foto sehen, wo wir den gut erkennen können, vielleicht einen Beitrag oder mehrere sehen, wo wir ein bisschen einschätzen können, wie ist der so drauf, was mag der gerne, was nicht, wie drückt er sich aus, worauf legt der Wert. Ja, also ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt in einer Webkonferenz oder auch auf LinkedIn jemanden sehe, der da in Krawatte und Anzug sitzt, ne? Da würde ich dann natürlich wahrscheinlich nicht mit Cappy und Hoodie hinfahren, ne? Weil ich das Gefühl habe, der hat einen anderen Anspruch, der fühlt sich wohler, wenn ich da mich so ein bisschen mit ihm gleichstelle, was das angeht. Ne? Und das ist so ein psychologisches Ding. Ich habe ein viel besseres Gefühl, wenn ich zu jemandem hinfahre, den ich vorher schon mal gesehen habe, wenn ich sogar in einer Webkonferenz schon mal mit ihm gesprochen habe vorher, also auch noch Stimme, Gestik und Mimik so ein bisschen dazu habe, geht es mir noch mal besser, wenn ich da das erste Mal hinfahre. Dann habe ich das Gefühl, das ist so, den kenne ich irgendwie schon. Wir hatten das doch auch, wir beide. Wir hatten Kontakt über LinkedIn, wir hatten Kontakt über Podcast-Aufnahmen und dann habe ich dich das erste Mal auf dem Vertriebsmanagement-Kongress getroffen.
Und hast du gedacht,
was haben wir gemacht? Wir haben uns total herzlich begrüßt und hatten das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Und das ist das, was unter anderem der Austausch per Webkonferenz schaffen kann, wenn man es vernünftig macht, gerade auch im Erstkontakt mit Kunden, dass man sagt, Mensch, ich will sie gar nicht direkt jetzt in ihrer Firma eine Stunde lang im Meetingraum blocken mit Kaffee und Keksen. Lassen Sie uns doch einfach mal eine Teams vereinbaren. Wir schnacken mal eine halbe Stunde, klären kurz ein bisschen, was wir bei Ihnen vor Ort besprechen wollen. Und dann kommt es in 90% der Fälle dazu, dass es auch Smalltalk gibt. Wo sitzen Sie eigentlich? Ja, Hannover. Haben Sie auch Kinder? Ja klar, 2 Mädels. Oh, ich habe auch 2 Mädels. Das ist immer ein Thema, ne? Und dann kommt man gleich auf so eine persönliche Ebene und lernt sich schon mal ein Stück weit kennen. Und wenn man sich dann trifft vor Ort, dann ist das Eis in der Regel schon gebrochen. Da hast du absolut recht. Und das hatten wir früher, wenn wir per Telefon einfach mal einen Termin abgestimmt haben und blauäugig dahin gefahren sind, haben wir das nicht gehabt. Ja, da hast du dich während der Autofahrt gefragt, oh Gott, ich bin mal gespannt, wie der aussieht. Ich bin mal gespannt, was der anhat, wie der so drauf ist, wie der sich so gibt. Ne? Du hattest überhaupt kein Gefühl dafür. Und der, der auf dich gewartet hat, übrigens auch nicht. Der hat dich auf dem Parkplatz nicht erkannt, wenn du da zwischen 300.000 anderen Autos geparkt hast. Wenn du vorher aber eine Webkonferenz mit dem hattest, der guckt aus dem Fenster an seinem Büro, dann sieht er schon, ach, da kommt der Patrick. Mit dem habe ich ja vorgestern erst gesprochen. Ja, das ist für uns im Vertrieb eine Riesenchance, näher zusammenzurücken, gleich von Beginn, definitiv.
Das Spannende ist ja, es sind auch gestern wieder diejenigen, die sagen, man muss rausfahren und mehr Kundenkontakt und mehr Präsenz zeigen, sind auch die gleichen, die aber auch sagen, ja, Menschen kaufen von Menschen und zum überwiegenden Teil ist es ja eine emotionale Entscheidung, wo ich mir denke, ja, und warum bereitet ihr die nicht einfach besser vor durch eine Videokonferenz im Vorfeld, sodass dann der Termin vor Ort, den du hast ja nicht 5 Stunden Zeit und kannst mit dem erst noch ein Bier trinken gehen, dass das auf einem ganz anderen Level, also auf einem qualitativ viel höheren und vom Inhalt viel tieferen Level stattfindet.
Ja.
Das ist so, ich glaube, das ist auch ein bisschen das Thema irgendwie, sich schwer damit tun, Dinge zu verändern, Transformation, und das hat ja auch lange funktioniert. Das ist ja uns immer so. Ein ganz großes Thema, was wir jetzt haben.
Ja, ja. Mich überrascht das auch tatsächlich nicht mehr, weil ich uns gerade hier in Deutschland schon so wahrnehme, dass immer dann, wenn Umbrüche da sind, wenn neue Technologien kommen, immer erstmal geguckt wird, was kann das alles Schlechtes für uns bringen? Warum ist das nicht gut? Warum kann das nicht funktionieren? Warum ist das ineffizient? Warum schadet das dem Althergebrachten, was immer gut funktioniert hat? Da wird immer zuerst drauf geguckt. Und es gibt nur einige wenige, die von Anfang an die Chancen in den Themen sehen und die aktiv für sich nutzen, diese Chancen. Ich habe aber auch festgestellt, im Laufe der Zeit regelt sich vieles von selbst. Wenn dann auch der letzte Kritiker irgendwann noch gemerkt hat, ey, der Außendienst stirbt trotzdem nicht aus und der persönliche Kundenkontakt ist immer noch wahnsinnig wichtig und wir gehen trotzdem noch mit den Leuten essen, wir fahren trotzdem noch dahin und treffen die in einem persönlichen Meeting und übernachten dann dort in dem Ort. Das wird alles nicht aussterben, das wollen wir im Außendienst auch so, da haben wir auch Bock drauf, deswegen mache ich Außendienst. Ich mache Außendienst nicht, weil ich Bock drauf habe, einen ganzen Tag im Homeoffice zu sitzen und per Webkonferenz mit irgendwem zu schnacken, sondern ich habe wirklich Bock darauf, rauszufahren, Menschen zu treffen, mit denen in den persönlichen Kontakt zu kommen, tolle Sachen mit denen zu unternehmen, zu netzwerken und eng mit denen zusammenzuwachsen. Ne? Aber Webkonferencing ist mittlerweile für mich und für mein Team ein ganz, ganz wichtiges, effizientes Mittel, um das zu unterstützen einfach. Ne? Und deswegen nutzen wir das auch so intensiv, sowohl intern als auch extern. Ne? Guck dir die Elektromobilität an. Ich habe das Gefühl, so langsam flacht da die Kritik auch ab. Am Anfang war das ja sehr, sehr krass, dass jeder dieses Thema totgeredet hat. Mittlerweile springen immer mehr Unternehmen darauf auf, dass sie ihre Flotte komplett auf Elektromobilität umstellen. Und bei uns zum Beispiel ist es auch so. Und es stellt sich heraus, die Ladeinfrastruktur ist gegeben. Es ist noch keiner mit seinem Elektroauto liegen geblieben. Man ist durchaus in der Lage, seine Termine so zu planen, dass man die auch mit einem Fahrzeug wahrnehmen kann, was vielleicht nur noch 400 Kilometer Reichweite hat und nicht mehr 1200 Kilometer Reichweite. Das ist alles möglich. Das ist halt alles eine Frage des Veränderungswillen. Wenn ich den mitbringe, dann finde ich auch einen Weg, wie ich neue Dinge effizient und vorteilhaft für mich, für die Umwelt und fürs Unternehmen nutzen kann. Aber das muss ich halt wollen, ne? Und je lauter die Stimmen derjenigen werden, auch in puncto Webkonferenzen, die aufzeigen, dass das super gut funktioniert und dass mich das sogar noch erfolgreicher macht, anstatt mich in meinem Erfolg zu hindern, je mehr kriegen wir auch die Leute dazu, die das noch anzweifeln, da mal ein bisschen genauer reinzuschauen und es vor allen Dingen auch mal auszuprobieren. Das ist ja auch so ein Punkt. Die meiste Kritik kommt von den Leuten, die es nie selber ausprobiert haben.
Vernünftig gemacht haben.
Ja.
Das ist ja das ist jedes Mal, wenn ich da den Finger in die Wunde lege, ich bin ja da absolut schmerzfrei und haken nach. Okay, auch wenn wir unsere Kick-Off-Workshops in den Unternehmen haben und nachhake bei den Kritikern, die sagen, ja, ist alles Schrott, brauchen wir nicht, gibt's ab und an schon, ne? Auch in einem Workshop selber. Warum? Ja, Webinare, alles Mist. Warum? Und dann hake ich nach und es ist total banal. In den meisten Fällen liegt es an einer schlechten Vorbereitung. Bei Webinaren insbesondere, aber auch bei Videokonferenzen, dass das so zwischen Tür und Angel nicht einfach ernst genommen wird. Und wenn du dann richtig bohrst, einer der Hauptgründe ist einfach, ja, das macht einfach keinen Spaß, wenn ich da gegenüber den kaum sehen kann, ne, weil die Beleuchtung miserabel ist. Ich höre den kaum, weil der hat irgendwie nur das Laptop-Mikrofon im Großraumbüro. Also es sind so Dinge, die für mich natürlich super Ansatzpunkte sind, die aber zeigen, dass es an der Methodik, dass es damit eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern an einer halbherzigen, schlechten Umsetzung. Und wenn ich ein schlechter Verkäufer bin und ich fahre raus und ich rotze einfach meine Fragenliste da vor Ort ab, was ja schon ultra peinlich ist, wenn ich es überhaupt machen würde, dann bin ich ein schlechter Verkäufer. Das liegt aber nicht daran, dass ich vor Ort war, sondern dass ich einfach mich nicht gut vorbereitet habe. Und Das hat mit der Methodik gar nichts zu tun. Ich bin überzeugt davon, das Thema wird sich dadurch, und das erlebe ich jetzt schon vermehrt. Ich werde immer wieder gefragt gestern auch, wie ist das denn bei euch, was ihr macht? Ist ja schon komplex und es kostet ja nicht nur 2000 Euro. Bei uns nimmt die Auftragsdichte zu. Die Projekte werden noch immer größer. Und der Grund ist bei allen Unternehmen, weil sie effizienter arbeiten wollen, weil sie mehr Kunden erreichen wollen und weil sie eigentlich Geld sparen wollen. Das klingt ja für manche so verrückt, aber wieso investieren die dann 50.000, 60.000 Euro? Naja, weil sie sich damit eine Produktionsmaschine, ich sage immer so eine Content-Fabrik schaffen, für Marketing, für HR, für Vertrieb und alles, die sie einmal Geld kostet, aber danach nicht wieder und die ihnen dann auch Geld bringt. Das ist nämlich der Knackpunkt. Und sie können sich gegenüber den Mitbewerbern, das ist einer der meisten Fragen oder der meisten Punkte, die kommen, ja, das ist natürlich sehr cool, weil dann heben wir uns von den Mitbewerbern ab. Mhm. Gerade jetzt in der wirtschaftlich herausfordernden Zeit. Ich glaube, da wird sich unheimlich viel, was Transformation, auch gar nicht mal nur Video betrifft, wird sich jetzt in den nächsten Jahren tun, weil die, ich lehne mich mal zurück und mache Nichtshaltung. Das kannst du als Unternehmen, wenn du gut situiert bist, kannst du das mal vielleicht je nach Größe 1-2 Jahre machen. Aber irgendwann erwischt sich auch und deine Ressourcen sind aufgefressen, dann musst du dich verändern. Und von daher glaube ich, wird auch da wieder der Schmerz und der Druck dafür sorgen, dass notwendige Veränderungen in Deutschland einfach stattfinden.
Ja, das denke ich auch. Wer sich nicht verändert, den holt die Veränderung irgendwann ein, ne? Das war schon immer so. Mhm. Und es gibt halt gewisse Themen, die lassen sich nicht mehr stoppen. Und da gehört das Thema Webconferencing mit Sicherheit dazu. Und um auf den Ausgang unseres Gesprächs zurückzukommen, ich glaube, in puncto dessen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir bei der Etablierung neuer, junger Führungskräfte auch mal darauf achten, dass wir dieses Thema Remote-Führung irgendwo auch aktiv damit einbauen, ne? Weil das ist tatsächlich ein so ein Punkt, den ich noch als große Herausforderung in den Unternehmen in den nächsten Jahren sehe, dass das noch als Selbstverständlichkeit behandelt wird. So nach dem Motto, ja, wie, du hast ja da eine Webkonferenzlösung, dann machst du halt eine Webkonferenz mit deinem Team. Wirst du schon irgendwie hinkriegen. Das ist aber tatsächlich gewisse Herausforderungen mit sich bringt, gerade in Außendienststrukturen. Das wird, glaube ich, oft noch nicht so richtig gesehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Führungskräfte, die nachwachsen, da erstmal ihre Probleme mit haben. Und dass es nicht so einfach sein wird, dann so ein Team zusammenzuhalten, so ein Team aufzubauen, so ein Team bei der Stange zu halten, erfolgreich zu machen und so weiter, was alles dazugehört. Und da müssen wir, glaube ich, neben der Hardware-seitigen Ausstattung, die extrem wichtig ist, in Zukunft auch darauf achten, dass wir sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende auch befähigen, das Thema Webconferencing effizient und sinnvoll in ihren Arbeitsalltag zu integrieren, so dass es am Ende auch zielführend ist für die Ziele des Unternehmens, aber natürlich auch für die persönliche Aufgabe, die man innerhalb des Unternehmens hat. Das wird noch ein Thema werden.
Ja, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Patrick, für deine Ausführungen und auch, dass du den kleinen Themenschwenk mitgemacht hast. Aber wir sind ja doch, sag ich mal, grundsätzlich bei einem gewissen Grundtenor geblieben. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben und regelmäßig beim Podcast dabei sind. Vielen, vielen Dank. Wenn du Fragen hast, wenn du Feedback hast, wenn du Ideen hast, Impulse, wen ich einladen könnte, welche Themen ich mal behandeln sollte, vielleicht auch ganz banal wirkende Themen aus der technischen Richtung. Ich plane jetzt gerade, ich möchte noch ein paar eher technische Podcast-Themen mal machen, weil ich immer wieder gefragt werde auf Veranstaltungen, kannst du mir da und hierzu was sagen? Eignet sich durch den Podcast sehr gut. Wenn du irgendeine Frage in der Richtung hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail an podcast@corporate-studio.de. Ich freue mich natürlich auch immer über eine Bewertung, über ein Abo bei iTunes oder bei Spotify, auch über ein Like. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Patrick, und eine schöne Woche noch. Bis dann. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke mal daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.